Das Thema heißt Ansätze zur biblischen Verkündigung unter Moslems. Ein etwas kompliziertes Thema. Ich möchte mal fragen, was stellen Sie sich eigentlich darunter vor? Was erwarten Sie, was jetzt kommt? Die Antwort lautete, es geht jetzt darum, wie wir von der Bibel her das Gespräch mit dem Moslem führen. Die Antwort lautet, es geht darum, welche Anknüpfungspunkte wir in der Geisteswelt des Moslems finden können. Ja, bitte.
Da erwarten wir eigentlich, die Moslems am besten die Liebe Gottes klar machen.
Die Antwort heißt, ich erwarte, wie ich am besten den Moslems die Liebe Gottes klar machen kann. Ja, ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäusche dabei, weil es heute Vormittag noch nicht sehr praktisch sein wird. Wir haben ja zur Praxis bisher schon einiges gesagt und heute Nachmittag wird es dann auch ganz um die Praxis gehen. Mir geht es zunächst einmal darum zu zeigen, wie wir von der Bibel her unsere Verkündigung unter Moslems begründen können. Denn da stehen wir ja in einem sehr großen Kampf. Es gibt viele, auch wohlmeinende Christen, vielleicht Christen in Anführungsstrichen, die uns sagen, lass doch da die Finger von. Die Moslems, das sind ja so liebe, religiöse Menschen. Sie kennen doch auch Gott, ja, sie glauben ja auch an Jesus. Und ihr habt ja in Europa so viele Probleme, konzentriert euch doch in der Verkündigung darauf. Aber lasst die Moslems in Ruhe. Oder auf Ebene des Weltkirchenrates etwa spricht man vom Dialog. Mission, das ist heute überholt. Wir müssen Dialoge mit den Moslems führen. Wir hatten es mal erlebt in einer Gemeinde von Frankfurt, dass wir auch über dieses Thema sprachen und da sagte dann die Pfarrfrau, also wenn ich das Thema Mission höre, da wäre ich schon ganz rot. Das ist doch heute eine längst überholte Sache. Deswegen müssen wir uns von der Bibel her darüber klar werden, was wir eigentlich tun und warum wir es tun. Und von daher wird uns dann auch die Praxis klar werden. Ich möchte zunächst anknüpfen an das, was Bruder Häuser eben sagte. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige von Ihnen etwas schockierend war, zu hören, wie der Moslem uns sieht, wie er sich selbst dem Christen als weit überlegen ansieht und wie er im Grunde doch blind ist für die Wirklichkeit. Und dieser Zustand ist ein Merkmal jeder sogenannten Ideologie. Eine Ideologie geht von einer bestimmten Idee aus und von dieser Idee aus wird ein System entwickelt. In dieses System wird alles hineingepresst, auch was nicht so richtig reinpasst. Und man wird blind für die Wirklichkeit. Das kann man beim Kommunismus beobachten. Das kann man aber auch bei den christlichen Sekten beobachten, bei Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter. Und ich sehe im Islam so etwas wie eine religiöse Ideologie, ein System, in das alles hineingepresst wird, aber wo der Mensch letztlich blind wird gegenüber der Wirklichkeit. Nun, wenn man einen Moslem einzeln vor sich hat und etwas von seinen Nöten merkt, die unter der Decke des Systems liegen, dann merkt man, dass auch jeder Moslem letztlich doch ansprechbar ist auf die Wirklichkeit. Und Bruder Häuser hat uns schon eben gesagt, wir müssen diese Decke des Systems durchstoßen und dahin kommen, wo die Nöte und Sünden des Menschen liegen, mit dem wir es zu tun haben. Uns nicht so sehr einlassen auf Diskussionen über das System, da ziehen wir oft den Kürzeren. Aber wenn wir den Menschen in das Licht Gottes stellen, mit seiner Schuld, mit seiner Not und Verzweiflung, da können wir ihm dann seelsorgerlich helfen. Was ist denn beim Islam der Angelpunkt, um den sich das ganze System dreht? Ich möchte den Islam die Religion der Einheit nennen. Wir sprachen gestern schon über die 112. Sure, die sich zur Einheit Gottes bekennt. Gott ist so sehr in sich eins, nach islamischer Auffassung, und vom Menschen geschieden, dass im Islam kein Platz ist für die zentralen christlichen Glaubensaussagen wie Dreieinigkeit Gottes, Gottes Sohnschaft Jesu, Menschwerdung des Wortes Gottes und so weiter. Ja, der Islam kann nicht einmal vom Menschen als dem persönlichen Gegenüber Gottes sprechen. Denn Gott ist letztlich keine Person. Die Trennung zwischen Göttlichem und Menschlichem ist radikal. Und an dieser Stelle setzen bereits unsere christlichen Anfragen an den Islam ein. Haben wir es eben hier nicht mit einem gedanklichen System zu tun, welches zwar unwahrscheinlich beeindruckend ist, aber eben doch den Verdacht eines menschlichen Gedankenbildes nähert? Wird nicht hier von einer bestimmten Idee, eben von der Idee des einen und in sich einen Gottes, alles Sein in ein Schema gepresst? Karl Barth hat einmal gesagt, oder er soll es gesagt haben, ich weiß nicht, an welcher Stelle das steht, in seinen Werken: Im Islam ist die Idee der Einheit zum Götzen erhoben worden. Der Moslem glaubt nicht an den lebendigen einen Gott, sondern an einen Götzen, der eben den Namen Einheit trägt. Und von daher drängt sich der Vergleich mit den anderen sogenannten Ideologien auf, welche ihre Gedanken Gebäude mit absoluten Ansprüchen versehen. Die Bibel bezeugt eine mehr als 2000-jährige Geschichte des Redens und Handelns eines lebendigen Gottes. In der Bibel ist kein gedankliches System drin. In den biblischen Schriften herrscht ein spannungsvolles Leben. Kann man das auch vom Koran sagen? Ich meine nicht. Während in der Bibel Gott unzählige Menschen zu Wort kommen lässt, in Psalmen, in Briefen, in Erzählungen, geht der Koran auf einen, auf Mohammed, zurück. Legt sich da nicht der Verdacht nahe, dass hier ein Mensch seine, wenn auch sehr imponierenden, Gedanken über Gott niedergelegt hat? Möglicherweise sogar in der Meinung, dass Gott durch ihn redet. Ich meine also, dass wir von der Beurteilung des Islam als einer nachchristlichen Ideologie her einen ersten Ansatz für die Beurteilung des Islam aus christlicher Sicht finden können. Wir müssen nun aber die Bibel noch intensiver abhören, um ein wirklich biblisches Urteil über den Islam zu gewinnen. Und dabei können wir uns letztlich nur auf das biblische Gesamtzeugnis stützen, nicht mit einzelnen Bibelversen operieren. Denn der Islam entstand ja 500 Jahre nach Abfassung der letzten biblischen Schriften Und ein direkter Bezug, ein biblischer Bezug auf den Islam ist deshalb nicht vorhanden. Wir müssen, wenn wir dies tun, allerdings folgenden Grundsatz bedenken. Jede Aussage des Koran und der Bibel steht in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Wir müssen es also vor sehr oberflächlichen Vergleichen hüten. Wenn der Koran zum Beispiel von Gottes Barmherzigkeit spricht, dann meint er eben etwas völlig anderes als die Bibel. Es ist deshalb sehr abwegig, wie es heute sehr oft getan wird, die gemeinsamen Lehren von Bibel und Koran aufzuzählen oder gar noch miteinander in Einklang bringen zu wollen. Ein solch oberflächliches Verfahren tut sowohl dem Koran als auch der Bibel Unrecht. Als erste Frage greife ich heraus, ob Mohammed, ein von Gott gesandter Prophet, nach biblischer Auffassung sein kann oder nicht. Und diese Frage hat für Moslems größte Wichtigkeit. Moslems werfen uns Christen gern vor, dass es unsere größte Sünde ist, dass wir Mohammed nicht als Propheten Gottes anerkennen, während sie stolz sagen, wir Moslems anerkennen Mose und Jesus als Propheten. Zunächst können wir ganz allgemein feststellen, dass Mohammed Vorstellungen vom Amt eines Propheten hatte, die sich nicht mit der biblischen Auffassung vom Propheten decken. Mohammed meinte nämlich, dass alle Propheten im Wesentlichen dasselbe sagen, nämlich die Menschen in jeweils wechselnden geschichtlichen Stunden und an verschiedenen Orten zum Islam, zur Ergebung unter Gott aufzurufen. Dagegen haben aber die alttestamentlichen Propheten in ganz bestimmte Situationen hinein einen ganz bestimmten Willen Gottes gesagt. Und davon scheint Mohammed kaum etwas zu wissen. Die Aussagen des Koran über die alten Propheten sind stereotyp wiederholend. Und die großen Propheten wie Jesaja, Jeremia und Hesekiel scheint Mohammed gar nicht gekannt zu haben. Wir müssen festhalten, dass die alttestamentlichen Propheten als Glieder zum Volk Gottes gehört haben, bevor Gott sie zu Propheten berief. Sie hatten also eine lange Vorgeschichte mit Gott. Und was sie dann als Drohung oder Weissagung im Namen Gottes sagen, ist nie ohne den bisherigen und ohne den Zusammenhang der bisherigen Heilsgeschichte denkbar. Von Mohammed können wir das alles nicht sagen. Er steht außerhalb der bisherigen Heilsgeschichte und versucht gleichermaßen, sich in sie hineinzudrängen. Dass Mohammed außerhalb des Stromes der Heilsgeschichte steht, beweist er vor allem dadurch, dass die Sammlung seiner Aussprüche den Charakter allgemeiner Lehren, Mahnungen und Gebote trägt, aber nicht eine lebendige Geschichte Gottes widerspiegelt. Die alttestamentlichen Propheten kündigen im Namen Gottes ganz konkrete Gerichts- und Heilstaten Gottes im Raum der Geschichte an. Und das heißt, sie setzen sich damit dem Wagnis der Erfüllung oder auch Nichterfüllung aus. Das Wort der Propheten setzt den Prozess von Verheißung und Erfüllung in Gang. Und Jeremia sagt in Jeremia 28, Vers 8 und 9, erst in der Erfüllung ist der Prophet als Sprecher Gottes letztlich beglaubigt. Wir können sagen, dass Mohammed sich diesem Wagnis des Propheten nie ausgesetzt hat. Im Gegenteil mussten seine angeblichen Offenbarungen oft dazu herhalten, bestimmte Handlungen und Ereignisse zu rechtfertigen und vorhandene Probleme zu lösen. Wir finden bei Mohammed keine eigentlichen Verheißungen. Und was er vom kommenden Gericht und Heil sagt, ist ganz allgemein gehalten. Man kann ihn bei keiner konkreten Weissagung behaften. Wenn es zum Wesen der alttestamentlichen Prophetie gehört, dass ihre Ankündigungen auf Erfüllung aus sind, dann kann sie nur im Licht des Kommens Jesu Christi gesehen werden. Als Erfüllung der alttestamentlichen Ankündigungen ist das Kommen des Christus zugleich das Ende dieser Prophetie. Paulus sagt in Galater 4, Vers 4, die Zeit ist jetzt erfüllt. Oder in Hebräer 1, Vers 1 heißt es, nachdem Gott vielfach und auf verschiedene Weise früher zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er jetzt am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Am Ende dieser Tage. Wenn Mohammed mit dem Anspruch auftritt, die Reihe der Propheten abzuschließen, dann kommt er damit ganz eindeutig zu spät. Nach dem bisher Gesagten drängt sich die Frage auf, ob wir Mohammed mit den sogenannten Heilspropheten des Alten Testamentes vergleichen können. Die beiden klassischen Stellen, die Sie vielleicht mal zu Hause nachlesen sollten, sind 1. Könige 22, Micha ben Gimla, und Jeremia 28, die Auseinandersetzung Jeremias mit dem Heilspropheten Hanania. In diesen beiden Stellen werden die falschen Propheten, die sogenannten Heilspropheten, zwar nicht ausdrücklich als Lügenpropheten bezeichnet, aber die Geschichte erweist, dass sie nicht im Namen Gottes geweissagt haben, sondern den Menschen zu Gefallen Glück und Heil geweissagt haben, wo Gott das Gericht beschlossen hat. Der wahre Prophet nennt ohne Rücksicht auf Nachteile für seine Person Sünden beim Namen und warnt vor bestimmten Handlungen. Nun lässt sich natürlich nicht leugnen, dass Mohammed in seiner Anfangszeit mutig das Gericht Gottes verkündigt hat und sich dafür auch von seinen Landsleuten schmähen ließ. Insofern passt das Bild des alttestamentlichen Heilspropheten nicht ohne weiteres zu ihm. Dieser Sachverhalt wird aber eindeutiger, wenn wir fragen, wie Mohammed sich die Rettung vor dem Gericht Gottes vorstellte. Nach seiner Überzeugung garantiert die Unterwerfung unter Allahs Gebote das Heil. Und dabei sind diese Gebote durchaus als Minimalforderungen gedacht. Denn Allah ist großzügig, sprich barmherzig. Es wird im Koran oft gesagt, zum Beispiel 4. Sure, Vers 28, Gott will es den Menschen leicht machen. Und hier wird deutlich, dass Mohammed weder die Heiligkeit Gottes, noch die Sünde des Menschen, noch die Erlösung im Kreuz Jesu Christi verstanden hat. Als Verkündiger einer gewissermaßen billigen Barmherzigkeit Gottes gehört Mohammed eben doch letztlich auf die Seite der alttestamentlichen Heilspropheten. Und diese letzte Überlegung hat uns bereits ins Zentrum der biblischen Botschaft geführt. Mohammed weiß nichts vom stellvertretenden Opfer Jesu Christi und dem Heil, welches Gott ohne unser Verdienst in Christus gewirkt hat. Er weiß auch nichts von dem totalen Anspruch Gottes auf die Heiligung aller Bereiche unseres Lebens. Der Islam ist eine Gesetzesreligion wie das Judentum, aber er lässt dessen Ernst im Ringen um das Einhalten der Gebote Gottes vermissen. Während der Jude um die radikale Heiligkeit Gottes weiß, rühmt der Moslem Allahs Großzügigkeit. Man gewinnt den Eindruck, dass im Islam ein abgeflachtes Judentum mit einem abgeflachten Christentum verschmolzen worden ist. Im christlichen Glauben ist dagegen Gesetz und Evangelium radikal verstanden. Der total verlorene Sünder wird zum total Gerechten in Christus. Die mittelmäßige Gesetzlichkeit und die mittelmäßige Barmherzigkeit des Islam sind nicht nur ein deutlicher Rückschritt hinter das Evangelium, sondern letztlich seine Verleugnung. Und dies wird an der Frage des Kreuzes Christi deutlich. Die Totalität des Heils in Christus hängt mit seiner vollkommenen Erniedrigung am Kreuz zusammen. Nur weil Jesus als der einzig Sündlose als Sünder starb, ist in ihm allein die Vergebung unserer Schuld verbürgt. Und von daher formuliert Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12, den Ausschließlichkeitsanspruch Jesu. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Da der Koran das Kreuz Jesu ablehnt, kann er auch den Absolutheitsanspruch Jesu nicht gelten lassen. Vom Neuen Testament her ist eindeutig, dass der Anspruch Jesu Christi und der Anspruch Mohammeds nicht miteinander zu vereinbaren sind. Hier steht Anspruch gegen Anspruch. Halten wir als Christen an Christus fest, dann müssen wir Mohammed als nicht von Gott gesandten Propheten ablehnen. Jesus hat in seinen Endzeitreden das Auftreten falscher Propheten und Christusse angekündigt. Matthäus 24, Vers 24. Die meisten Schöpfer von nachchristlichen Religionen, Sekten und Ideologien sind in der Auseinandersetzung mit der christlichen Botschaft entstanden und machen Jesus den Absolutheitsanspruch streitig. Da sie Anleihen beim christlichen Glauben gemacht haben, sind sie weitgehend gegenüber dem Evangelium immun geworden. Die Frage ist, ob wir diese Immunisierung dieser pseudo-christlichen Erscheinungen nicht letztlich als dämonisch bezeichnen müssen. Jedenfalls wird an dieser Immunisierung deutlich, warum es so schwer ist, bis ein Moslem zum Glauben kommt. Weil er immer sagen kann, ich glaube ja auch an die Sündenvergebung, ich glaube ja auch an die Barmherzigkeit Gottes. Ich glaube ja auch an Jesus. Dem Moslem das Evangelium zu sagen, ist ebenso schwer, wie es einem Zeugen Jehovas oder einem Mormonen zu sagen oder auch einem Kommunisten zu sagen, weil all diese nachchristlichen Erscheinungen den christlichen Glauben als etwas Überholtes hinter sich gelassen haben. Wenn wir also den Islam als in irgendeiner Form dämonisch bezeichnen dürfen, dann soll über die Qualität einzelner Lehren, auch über die Aufrichtigkeit der Anhänger oder vieler Anhänger des Islam kein Urteil gefällt werden. Wie gesagt, wir finden sehr viel Beeindruckendes dabei. Aber gerade in ihrer verführerischen Kraft führt der Islam vom Glauben an Gott, den Vater Jesu Christi, weg. Und das, würde ich sagen, ist das eigentlich Dämonische, dass hier eine Barmherzigkeit Gottes ohne Kreuz Jesu Christi verkündet wird, eine Lehre von Gott, die von Jesus Christus wegführt. Wir könnten dieses Dämonische natürlich auch noch vom Alten Testament her etwas begründen. Sie müssten dazu mal 1. Könige 22 sehr ausführlich lesen, wo mit der Erlaubnis Gottes ein Lügengeist in diese sogenannten Heilspropheten hineinfährt und sie verführt, Heil zu weissagen, wo Gott Unheil beschlossen hat. Und das Merkwürdige ist, dass Gott es diesem Lügengeist erlaubt, in die Heilspropheten hineinzufahren. Und so könnten wir fragen, ja, gehört es zum Geheimnis der Wege Gottes, dass er den Islam erlaubt hat, als eine falsche Prophetie, vielleicht als Gericht über eine verweltlichte, abgefallene Kirche? So hat es Luther gesehen, den Islam als eine Zuchtrute Gottes. Und wenn wir die Geschichte uns ansehen, wie der Islam hinweggefegt ist über die alten Kirchen, so können wir das wirklich als Gericht Gottes ansehen. Mancher mag solch eine Beurteilung des Islam von der Bibel her als vielleicht überheblich oder intolerant empfinden. Mancher mag vielleicht sagen, fällt dieses Urteil nicht unter das Wort Jesu vom Richten, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Aber gerade diese Frage führt uns zur rechten Weise der christlichen Begegnung mit Moslems und damit kommen wir nun mehr zu den praktischen Dingen. Dazu möchte ich 7 Punkte nennen. Das biblische Urteil über den Islam und seinen Heilsanspruch ist nicht ein Pauschalurteil über jeden einzelnen frommen muslimischen Menschen. Wir können nicht umhin festzustellen, dass es viele aufrichtig fromme Moslems gibt. Sie sind ohne ihre Schuld in den Islam hineingeboren. Das Urteil über sie wird Gott selbst fällen. Aber unsere Aufgabe ist es, von der Bibel her den Irrtum des Islam zu erkennen und zum Moslem mit der Botschaft des Kreuzes hinzugehen. Es wäre völlig abwegig, über den Islam ein Urteil zu fällen und ihm zugleich die Botschaft vom Heil in Jesus zu verschweigen. Die richtige Einschätzung des Islam drängt uns zur Verkündigung unter Moslems hin. Leider beobachten wir bei den orientalischen Christen sehr oft das Gegenteil. Sie sagen, der Moslem ist verstockt, es hat überhaupt keinen Zweck, ihm das Evangelium zu sagen, das ist vergebliche Liebesmühe. Und so verzichtet man darauf. Aber ich meine, wenn wir den Islam als eine Irrlehre erkannt haben, dann muss es uns dazu drängen, diesen verlorenen Menschen das Heil in Jesus zu sagen. Zweitens, das Urteil über den Islam darf uns nie hochmütig machen. Im Gegenteil, wir können den Moslems nur in einer Haltung der Demut und Buße begegnen. Der Islam konnte ja nur deshalb entstehen, weil die Christenheit zur Zeit Mohammeds missionslos geworden war und sich stattdessen in einem bitteren Streit um dogmatische Fragen befand. Man kann also mit Recht den Islam als ein Gericht Gottes über eine verdorbene Christenheit bezeichnen. Bis heute dauert dieses Gericht an und wir haben allen Grund, uns unter dieses Gericht zu beugen. Und das ist auch sehr wichtig im Gespräch mit Moslems, dürfen wir ruhig sagen, dass wir Sünder sind. Aber dass wir von der Gnade Gottes in Jesus Christus leben. Und wenn wir in dieser Haltung der Demut und Buße einem Moslem begegnen, wird er auch offener für die Erkenntnis seiner eigenen Schuld. Drittens. Schließlich ist das biblische Urteil über den Islam auch ein Urteil über ein weithin islamisiertes Christentum. Denn Islam ist nicht nur eine bestimmte Religion, sondern überhaupt eine menschliche Neigung, der das Christentum immer wieder erlegen ist. Die Kirche hat die Armut und Machtlosigkeit des Jesus von Nazareth oft verleugnet und verleugnet sie bis heute. Wenn wir an die mittelalterliche katholische Kirche denken, ja, bis in die Neuzeit hinein, da haben wir im Grunde nichts anderes als Islam vor uns. Das Kreuz Jesu ist in der Kirchengeschichte oft entleert worden, ohne es wie im Islam zu bestreiten. Die Sohneswürde Jesu ist in vielfacher Weise auch in der Christenheit geleugnet worden, nicht zuletzt von einer rationalistischen Theologie, welche nur noch das Menschsein Jesu gelten lässt. So ruft uns die Auseinandersetzung mit dem Islam Mohammed zurück zur immer neuen Besinnung auf das Eigentliche des christlichen Glaubens auf Jesus Christus selbst. Und das heißt wiederum praktisch, Verkündigung unter Moslems ist in erster Linie Jesus Verkündigung. Und ich habe es in meiner Arbeit ganz praktisch so gemacht, dass ich einfach die Geschichten und Gleichnisse Jesu den Moslems erzählt habe. Ohne große dogmatische, theologische Auseinandersetzung. Wir können es nur dem Wort Gottes und dem Geist Gottes zutrauen, dass er dadurch wirkt und zu den Herzen redet. Viertens. Die Haltung der Demut und Buße wäre nun allerdings falsch verstanden, wenn wir darauf verzichten wollten, dem Moslem das Evangelium von Jesus zu bezeugen. Mission ist das Angebot der Heilsgaben Gottes in Jesus Christus an alle Menschen. Dieses Angebot vollzieht sich allerdings weitgehend im persönlichen Gespräch mit dem Moslem. Aber wenn wir als Christen die guten Gaben Gottes in Jesus begriffen haben, können wir nicht davon absehen, sie zu bezeugen, und sei es eben im Gespräch, im Dialog. Aber ich sagte schon gestern, Dialog als Alternative zur Mission kann es für uns nicht geben. Fünftens, auf jeden Fall ist es eine schlechte Form von Mission, sich auf Streitgespräche einzulassen, in denen die Partner sich gegenseitig die Überlegenheit ihres Glaubens zu beweisen suchen. Auf diese Weise kommt man im Gespräch mit dem Moslem gar nicht weiter. Denn hier steht Anspruch gegen Anspruch. Viel wichtiger ist es, dem Moslem positiv das Herzstück des Evangeliums, die Vergebung Gottes im Kreuz Jesu Christi, zu bezeugen. Um damit vielleicht mal dazu ein Beispiel zu sagen, ich habe manchmal den muslimischen Gesprächspartner gefragt, bist du gewiss, dass dir deine Schuld vergeben ist? Der Moslem wird immer sagen, ja, ich glaube das, ich hoffe das, denn ich bete, ich faste, wenn einer die Wallfahrt gemacht hat, dann ist er ziemlich sicher, dass Gott ihm vergibt. Aber er kann nie eine wirklich hundertprozentige Gewissheit bekommen, weil Gott ja immer auch frei ist. Gott ist frei, auch selbst den frommsten Menschen die Hölle zu stecken. Nun, der Moslem nimmt das nicht an, aber an irgendeinem Punkt bleibt doch ein Rest von Ungewissheit. Und ich habe dann gesagt, wir dürfen es ganz gewiss wissen, dass uns unsere Schuld vergeben ist. Gott ist nicht nur frei, das sagen wir auch als Christen, Gott ist Herr über alles, er ist frei, aber Gott ist treu. Wir können uns auf Gott verlassen. Was er uns zusagt, das hält er wirklich. Ich kann Gott bei seinen Zusagen behaften, ihn beim Wort nehmen. Und die größte Zusage, die Gott uns in seinem Wort gemacht hat, ist, dass so wahr Jesus am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld, ich wissen darf, dass meine Schuld wirklich getilgt ist. Das hängt nicht von meinem Beten und Fasten und so weiter ab, sondern Da hat er meine Schuld getragen. Es ist allerdings ein sehr, sehr weiter Weg. Dem Moslem, der dann sofort widersprechen wird, der ist ja gar nicht gekreuzigt worden, das Kreuz Jesu Christi klar zu machen. Und das kann man im Grunde nur von den biblischen Geschichten und Gleichnissen her. Nehmen wir mal die Geschichte des Zachäus, des Levi, wo Jesus mit Sündern zusammensitzt und die jüdischen Führer sich beschweren über ihn. Das geht nicht, der ist gottlos, der setzt sich mit Sündern zusammen. Daraus entsteht der Gegensatz zwischen Jesus und den jüdischen Führern, der ihn dann ans Kreuz gebracht hat. Weil Jesus die Sünder so lieb hat, ist er gekreuzigt worden. Sechstens, es ist sehr wichtig in unserem Gespräch mit Moslems, dass wir als Zeugen Jesu selbst in der persönlichen Abhängigkeit von ihm leben und ein geheiligtes Leben führen. Unser Zeugnis und unser Leben dürfen nicht auseinanderklaffen. Leider hat die Christenheit im Islam oft ein Bild der Spaltung zwischen Glaube und Leben gegeben. Der Moslem kann sich die Botschaft Jesu nicht mit den Kreuzzügen und dem Imperialismus europäischer Mächte zusammenreimen. Deshalb ist es wichtig, dass das christliche Zeugnis unter Moslems von Taten wahrer Nächstenliebe begleitet ist. Und ich meine, der Moslem hat ein feines Gespür dafür, ob eine Tat christlicher Nächstenliebe ja nur so etwas wie ein Umgarnen ist, wie wir es heute Morgen hörten, oder ob es aus vollem Herzen geschieht. Der Moslem ist eben letztlich doch auch Mensch. Und der Mensch spürt das, ob ein anderer ihn wirklich lieb hat oder ob seine Liebe nur so ein Köder ist, mit dem er ihn angeln will. Echte, wahre Liebe Jesu Christi spürt der Moslem. Und nur wenn wir so sein Vertrauen gewinnen, dann nimmt er uns auch unser Zeugnis ab. Siebtens, wenn es richtig ist, dass die verzerrende Nachahmung des Evangeliums im Islam wegen ihrer verführerischen Kraft als widergöttlich, dämonisch zu bezeichnen ist, dann können wir dem Moslem nur in der Kraft des Heiligen Geistes und ausgerüstet mit seinen Gaben gegenübertreten. Dann wird alles Vertrauen auf menschliche Überzeugungskünste immer wieder zerschanden werden. Dann wird aber auch jede Methode der Anknüpfung fragwürdig. Wir sahen bereits, dass jeder koranische Ausdruck, der mit einem biblischen übereinstimmt, doch eine andere Meinung hat. Es ist deshalb gefährlich, den Koran als Beweis für die Wahrheit des Evangeliums heranzuziehen. Denn damit würden wir ja den Koran beglaubigen. Besser ist es, im Vertrauen auf das Wirken Jesu durch den Heiligen Geist Gottes Wort direkt zu verkündigen, gewissermaßen frontal, aber doch so, dass es der Hörer versteht. Und dieses Verstehen setzt eben voraus, dass wir den Islam etwas kennen und dass die Gedankenwelt unseres Gegenübers kennen. Aber wir kommen bei diesem Kennen immer nur, können immer nur einen gewissen Grad erreichen. Letztlich hängt Hören nicht davon ab, dass wir es so gut sagen können, dass der andere es versteht, sondern letztlich kann nur Gott selbst sein Wort durch seinen Heiligen Geist dem Hörer so verstehbar machen, dass er getroffen wird und sich unter das Wort Gottes beugt. So viel zunächst einmal. Wir haben ja für die Fragen jetzt noch etwas Zeit und könnte mir vorstellen, dass wir die praktischen Fragen, die jetzt noch da sind, Bruder Häuser und ich und auch andere, die Erfahrung auf diesem Gebiet haben, gemeinsam beantworten. All diese Versuche, die Dreieinigkeit oder die Gottessohnschaft Jesu zu erklären, sind natürlich nur sehr stückwerkhafte Versuche. Sie können nie logische Argumente sein, um einen zu überzeugen. Aber man kann doch so ein klein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Und wenn ich auf die Frage der Dreieinigkeit mit Moslems zu sprechen gekommen bin, habe ich immer gesagt, du bist doch eine Person, du bist wirklich einer. Aber du hast verschiedene Funktionen. Du hast ein Gehirnzentrum, von dem aus alles gelenkt wird, deine Bewegung, dein Reden und so weiter. Genauso hat Gott, der dreieinige Gott, der eine Gott, ein Gehirnzentrum, von dem aus alles dirigiert wird. Und das nennen wir Gott den Vater. Aber wie du durch deine Sprache Kontakt aufnehmen kannst mit anderen Menschen, deine Sprache ist die Kontaktbrücke. Wenn du nicht sprechen könntest, könntest du dich den anderen nicht verständlich machen. So ist Jesus das Wort Gottes. Jesus ist die Kontaktbrücke zwischen Gott und uns. Und eben dieses Wort Gottes in Jesus Mensch geworden, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes. Und wie jeder Mensch in sich eine Motorik hat, Kraft, dass er sich bewegen kann, so ist es auch bei Gott. Und das ist der Heilige Geist, durch den Gott alles wirkt und schafft. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Also Gott, der Vater, ist so ja das Gehirnzentrum Gottes. Gott, der Sohn, ist das Wort Gottes, mit dem er mit der Menschheit Kontakt aufnimmt. Und der Heilige Geist ist die schöpferische, bewegende Kraft Gottes. Aber all diese drei sind eins, genau wie jeder Mensch eben einer ist, eine Person. So ist Gott einer und nicht drei. So etwa habe ich es versucht. Nicht? Es gibt eine Fülle von anderen Bildern und Beispielen. Die Frage lautete, wie wir einem Moslem die Botschaft der Liebe Gottes weitergeben können. Sicher gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich die neutestamentlichen Geschichten erzählt habe, die uns berichten von der Liebe Jesu zu den Sündern. Man muss natürlich immer daran denken, dass der Moslem diese Geschichten als fromme Geschichten, Traditionen ansieht, nicht als eigentliches Wort Gottes. Er wird das vergleichen mit Geschichten, die auch von Mohammed erzählt werden. Nun, diesem Missverständnis müssen wir uns aussetzen, aber es wird eben gerade in diesen Gleichnissen etwa vom Pharisäer und Zöllner oder in den Geschichten von der großen Sünderin, von Zachäus, von Levi und so weiter, die ganze Barmherzigkeit Gottes zum Verlorenen deutlich. Und das ist das Herzstück des Evangeliums. Ich habe mal Patienten in unserem Krankenhaus in Assuan das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erzählt. Ich habe es also nur so weit erzählt, wie die beiden gebetet hatten, und habe dann gefragt, wessen Gebet hat Gott nun erhört? Da sagte einer, natürlich das Gebet des Pharisäers. Er war doch ein frommer Mann, der hat gebetet, gefastet und Almosen gegeben. Das ist der typische Moslem. Nicht? Das Gebet des Pharisäers, das ist erhört worden. Und wenn ich ihm nun sage, nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Gott hat das Gebet des Zöllners erhört, weil er sich wirklich vor Gott gedemütigt hat. Er hat seinen Bankrott vor Gott erklärt. Herr, hilf mir, ich bin ein Sünder, vergib mir. Der hat sich vor Gott wirklich gedemütigt und Gott hat ihm seine ganze Liebe und Vergebung geschenkt. Der andere, der hat sich hochmütig vor Gott gerühmt. Solch ein Gebet erhört Gott nicht. Das Merkwürdige war, dass sie das begriffen haben. Und an solchen Beispielen habe ich einfach die grenzenlose Liebe Gottes zum Verlorenen deutlich gemacht. Ich glaube, man kann das nie abstrakt machen. Die Gleichnisse Jesu sind das beste Verkündigungsmittel für Moslems, nach meiner Meinung. Was ist das, das wortlose Büchlein? Können Sie das nochmal erklären?
Eine goldene Zeit.
Ah, ja.
Sagen Allah, er möchte, wir sind alle einmal dort. Und dann kommt die schwarze Seite, ich sage, das ist mein böses Herz. Ich kann mit diesem bösen Herz nicht zu Gott kommen, in seine Herrlichkeit. Und dann kommt die rote Seite, ich sage, Jesus ist für mein böses Herz gestorben. Ich bringe ihm mein böses Herz und er gibt mir ein reines Herz. Und mit diesem reinen Herz kann ich dann zu Gott kommen. Und das hat Jesus für mich getan.
Wir haben das in unserer Arbeit auch sehr viel verwendet und es hat also viele Moslems doch sehr beeindruckt, zumindest. Man sollte hier vielleicht auch die biblische Geschichte vom Sündenfall verwenden, weil hier doch der radikale Bruch zwischen Gott und Mensch deutlich wird. Im Islam ist das ja sehr abgeschwächt. Da ist der Sündenfall so ein kleiner Betriebsunfall, der sofort korrigiert wird. Aber er hat eben nicht diese radikale Trennung zur Folge.
Kennen Sie die Bilder vom Herzen von Gott? Wir haben in der Nähe eine Rolle mit sieben Bildern, ein Plakat vom Ungegenfrist, aber im Wahnsinn. Und die wird nach vielen Ländern ausgeführt. Und der amerikanische Verleger bestellt tausende von solchen Rollen. Und ich bezeuge, wir haben zur Arbeit unseren Mahometanern in Afrika. Nichts besseres als die Herzbilder. Und die Lehrungen der Dinge extra Bücher dazu. Die können in allen Sprachen selber und können sie auch werfen. Und das hat sich da in der Länge, die da jetzt kürzlich, seit vor wenigen Monaten, diese Selbstbilder, dass so viele zur Arbeit ihrer Mahometaner gebraucht werden.
Soll ich es nochmal wiederholen oder ist nicht nötig? Nein. Die Frage war, ob das Herzbüchlein Gosners vom siebenfachen Herzen auch in der Arbeit unter arabischen Moslems gebraucht wird. Ich selbst habe es nicht verwendet, aber so viel ich weiß, ist es im Arabischen vorhanden. Also ich habe keine Erfahrungen damit gemacht, Bruder Häuser, haben Sie da Erfahrungen?
Ja, wir haben bei der letzten Revision mitgeholfen, einfach weil wir sehr darum gebeten worden sind, aber eigentlich mit sehr wenig Überzeugung, das muss ich schon sagen. Vor allem, was man den Text vielleicht angeht, ist da ein gewaltiger Mängel drin. Ich bin der Ansicht, naja, ich habe mal die Bilder gebraucht in einer deutschen Kinderstunde und dann kamen die Eltern, ja, mein Kind hat jetzt Angst, es sei ein Tier in seinem Herzen und das, also von daher war ich das geheilt. Ich glaube, dass dieses Büchlein verteilt werden wird, vor allem unter den Minoritäten, also sprich Armenier in der Türkei. Persönlich würde ich unter Moslems nicht gebraucht. Aber wie gesagt, es ist gedruckt, es wird verbreitet. Da können wir hoffen, dass es
ist. Ich spreche hier von Bildern ohne Text. Das sind Plakat und
ja, die hatte ich gebraucht bei Kirchhoff in der Schweiz und habe gedacht, dabei also doch etwas verheerende Sachen erlebt, weil eben dann die Kinder scheinbar Angstzustände hatten wegen dieser Schweine und was nicht alles, die da in ihrem Herzen gefunden so.
Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das Erzählen die beste Form ist, weil das eben auch sehr bekannt ist in der Welt des Orients. Man erzählt sehr viel, während Bilder ja mit größter Vorsicht betrachtet werden, nicht? Von den Moslems. Ja.
Was heißt der Islam von der Reinigung und durch das Fußwaschen bei der Suche? Wenn wir jetzt zum Islam gehen, dann muss die Pflege Moslem oder jemand muss uns die Bücher und Bücher lassen, sonst sind wir nicht rein. Sonst dürfen wir nicht rein. Dann haben wir immer weg. Und was halten Sie überhaupt davon? Was hält man im Islam so daran?
Also das ist mir noch nicht begegnet, dass man, also wenn man so überhaupt ins Haus reinkommt, einem die Füße gewaschen werden. Sie wollten dazu was sagen? Ja.
Also das ist sehr, sehr entspannt und das ist in der Zeit nicht mehr so. Nun, letztens gibt es, dass man die Tür aufzieht, wegen Beten, wenn die Frau da aufzieht nach dem Boden, das wegen der Hygienegründen, weil bei dem Gebetarzt muss man seinen Kopf auf dem Teppich hinlegen, damit nicht mit Fuß die Tür reinkommt. Aber so gibt es mir kein Licht mehr.
Möchte dazu noch jemand was sagen? Ja, ich weiß nicht,
wer hat sich jetzt. Wir haben noch Zeit für eine Frage.
Gut. Wer hatte sich zuerst gemeldet? Ich habe es jetzt nicht aufgepasst.
Ich habe eigentlich keine Frage. Aber ich habe weiter mal vorhin gemerkt, dass ich das Herzbuch rein. Geht ihr noch immer? Doch, ja. Und dann haben wir, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gesagt haben, dass Sie da mit der Heilsgewissheit die Mohammedaner aufmerksam machen konnten. Das habe ich mehr noch nicht. Das ist eigentlich aber nicht so. Das ist das Wesentliche. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht und konnte auch Ihnen zeigen, von dem, was wir so viel geredet haben, in den Einwänden, ob die Bibel nicht das Gottes Wort ist. Ich habe Ihnen gezeigt, an einem Ort, da habe ich angefangen, heißt das Erd angefangen, und habe mich gefragt, wieso, dass ich das alles gratis mache, nichts verlange. Und dann habe ich Ihnen gezeigt, ich habe das Heilige Christus erlebt, ich weiß, dass ich mich erinnere. Und die Liebe kriegt die Geist nicht so. Und dann hat er, es war schon 10 Uhr, nach Kauf, und er hat mich in die Knie gegeben, und das ging noch bis halb eins. Zuletzt hat er mir gesagt, das glaube ich, was du sagst. Aber wenn ich dann nach Hause komme, in einem Land, dann werde ich verhaftet. Und ich habe an der Heilsgewissheit gesagt, ich habe ihm gesagt, wie die Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind und die Prophezeiungen auch, wie man zum Heil kommt, wie ich die selber erlebt habe und dann mir sogar so weit gegangen und habe noch von Israel geredet, wie da die Prophezeiungen in Erfüllung gingen und er erfließt mich immer weiter, wenn ich das nicht kann. Und an einem anderen Ort, da war ich mit der Frau dort und er hat mir seinen mohammedanischen Glauben vorgestellt, hat mir das gelernt gegeben und dann bin ich wieder mit der Heilsgewissheit gekommen. Und wie ich das erlebt habe, genau wie die zwei Apostel das gesagt haben. Und wir haben in der türkischen Bibel zu lesen gegeben, 1. Peter 1, 1, 3, vielleicht sei Gott der Vater, der uns wiedergeboren hat. Hätte das erst. Und der hat das Neue Testament unter den Arm genommen, hat noch die Seite herumgebogen, dass er das Raum gefunden hat. Ich dachte, da kam er nicht mehr. Und wir wollen ja auch eine Antwort. Soll ich etwas verlangen? Da kommt er nämlich nicht fest. Aber es wäre, wenn man den Kämpfe, was ist überhaupt die Religion? Religion heißt doch wieder verbinden mit Gott. Und dann kann man sagen, ist deine Religion, die ist vielleicht gut und recht, aber bist du wirklich verbunden mit Gott? Hast du vergeben? Bist du gerettet? Und das sucht nämlich von mir. Die tiefste Not.
Vielen Dank.